habe eine interessante Untersuchung gefunden. Und zwar, was ist typisch Mann und was ist typisch Frau? Und was an dieser Untersuchung interessant ist, das ist also eine, das ist nicht irgendwie von einer Boulevardzeitung, sondern das habe ich, es gibt ein ganzes Heft von GeoWissen, das Mann, Frau in der heutigen Zeit oder überhaupt die ganze Entwicklung. Und interessant ist, sie untersuchten, was zum Beispiel sagt die Frau zum typischen Mann. Das ist hier diese Linie. Das ist das, was die Frau so allgemein denkt, wie der Mann sei. Das ist mal interessant. Er ist wehleidig, er ist stur, seine Durchsetzungskraft ist, ja, die schätzt ihn kreativ hoch ein und so weiter. Und das ist diese Linie. Und diese Linie, und das ist nun das Interessante an dieser Befragung, das ist die Meinung derselben Personen, wenn sie an jemanden denken, den sie kennen. Also zuerst beurteilen die Frauen die Männer allgemein, so pauschal, wir wissen ja, wie die Männer sind, oder? Und dann sagen sie das und dann heißt es, und jetzt beantworten sie nochmals die Fragen aufgrund von den Männern, die sie kennen. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Jetzt sind die Männer plötzlich nicht mehr so wehleidig, oder? Hier, 63% sagt, die Männer sind wehleidig, die Männer. Und wenn sie dann die Männer anschauen, dann sind es nur noch 29%, die Männer wehleidig finden. Und so geht das. Sie sind gar nicht so stur, wie man denkt, die Männer. Zuerst, die Männer sind 61% stur, finden die Frauen. Aber der Mann ist nur zu 36% stur. Gerade die Hälfte. Und so weiter. So geht das hin und her und da gibt es für uns Männer wirklich noch Hoffnung. So, auch zum Beispiel 31% sagt, die Männer sind gefühlskalt. Und dann, wenn Sie die Männer genauer betrachten, dann ist der Mann nur noch 11% sagen, er ist gefühlskalt. Er ist auch nicht so stur, wie man denkt und so weiter. Und dasselbe hat man die Männer befragt. Was ist dann typisch Frau? Und typisch Frau würde doch ein Mann vielleicht gerade zuerst sagen, sie ist hysterisch. Frauen sind irgendwie hysterisch, da finden wir irgendwie uns nicht so ganz zurecht. Wir sehen auch hier die ganze Linie und interessant ist, 35% sagen so, die Frauen sind hysterisch und die gleichen Leute sagen dann, wenn ich die Frau, die ich kenne, betrachte, würde sagen nur noch 12%, dass Frauen hysterisch sind. Also ein ziemlicher Abfall. Dann werden Frauen von den Männern allgemein als zärtlicher eingestuft, als sie in Wirklichkeit sind. Auch das ist interessant. 76% sagt, Frauen sind zärtlich. Und dann, wenn sie das genau betrachten, sind es nur noch 40%. Was auch interessant ist, 66% sagen, die Frauen seien eitel. Und wenn man dann sie befragt, dann sind es nur noch 29%, die meinen, dass Frauen eitel sind, von denen, die sie kennen. Und so geht das weiter. Das ist also ganz interessant. Man sieht hier, wie stark zum Teil die Abweichungen sind, von wenn man von den Frauen spricht oder wenn man von der Frau spricht. Aber es ist unbestritten, Frauen hatten immer ein bisschen einen schweren Stand in der Geschichte. Und im Judentum, jetzt müsste ich ein bisschen Licht haben, weil ich vom Hellraumprojekt auch kaum noch was sehe, danke. Der hat mich so geblendet. Jetzt müssen sich meine Augen zuerst umstellen. In der rabbinischen Spätjudentum gab es einige Rabbiner, die Frauen sehr verachteten. Die sagten zum Beispiel, glücklich der, dessen Kinder Knaben sind, Unglück über den, dessen Kinder Mädchen sind. Das sagen da die Eltern, die so viele Mädchen haben, wenn sie das hören. Oder bekannt ist das Gebet, das jeden Morgen von jedem männlichen Juden gesprochen sein soll. Gesegnet bist du Gott, dass du mir nicht als Heide, Sklave oder als Frau das Leben geschenkt hast. Und Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, sagt, das Gesetz sagt, die Frau ist dem Mann in allen Dingen unterlegen. Man weiß zwar nicht, auf welches Gesetz er das bezieht und was er unter allen Dingen sagt. Dann würde ich mal Flavius fragen, wie er das denn mit dem Gebären macht. Wie er denn da der Frau überlegen ist. Und auch bei den griechischen Philosophen, auch da ging es nicht unbedingt besser zu und her. So sagt der Pythagoras, drei Dinge sind vor allem zu fürchten. Das Feuer, das Wasser und eine Frau. Ja. Und Platon, der sagt, er bedauert jeden Mann, der sich im Körper einer Frau reinkarnieren muss. Und Aristoteles, für ihn sind die Frauen unvollkommene Männer und alle Frauen ohne Wert. Sie wurden zur Bequemlichkeit der Männer geschaffen. Und der römische Staatsmann Cato, der Ältere, warnt seine Zeitgenossen, sobald die Frauen anfangen, euch gleich zu sein, werden sie euch überlegen werden. Ah, das lässt tief blicken. Und der Philosoph Seneca sagt, eine Frau und die Unwissenheit sind die zwei größten Katastrophen der Welt. Also wir sehen, die Frau hat schon seit auch im Altertum, keinen leichten Stand und sie hat nicht die Achtung bekommen, ich denke auch nicht die Wertung, die Gott der Frau gibt. Ich möchte nochmals auf das hinweisen, und das ist eigentlich auch das Resultat, was ich eben geschildert habe, wie man denkt von dem, was hier geschehen ist. Nach der Sünde, nachdem Adam und Eva sich versündigt hatten, sagte Gott, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und dieses Verlangen der Frau, habe ich ja letztes Mal versucht zu erklären, heißt nicht das, was man so allgemein hin sagt, dass die Frau sehr anlehnungsbedürftig ist an den Mann, sehr so praktisch, dass es ihr tiefster Wunsch ist, nur die Brust, also ihren Kopf an die Brust des Mannes zu lehnen. Das ist ein völliges Missverständnis, weil dann würde man auch dem Mann nicht gerecht, weil der Mann das Bedürfnis genauso hat, seine Frau anzulehnen. Es wäre absolut ein Missverständnis. Hier mit diesem Verlangen ist eigentlich viel mehr gemeint, dass die Frau eigentlich bestrebt ist, den Mann in die Zügel zu bekommen. Den Mann zu steuern. Das verlangt sie. Und Gott sagt, aber der Mann wird dich beherrschen. Er wird stärker sein als du. Wir werden auch heute sehen, das ist eigentlich eine Pervertierung des ursprünglichen Gedankens Gottes, weil jetzt ist die Sünde aktiv, jetzt ist die Kraft der Sünde aktiv. Das heißt, jetzt ist das Beziehungsfeld Mann-Frau kolossal gestört. Was Gott hier sagt, ist nicht seine Ordnung von der Beziehung von Mann und Frau, sondern es ist das Resultat der Sünde, wie sich nun die Geschlechter einander gegenüber verhalten werden. Und wer das noch bestätigt haben möchte, kann das hier sehen, 1. Mose 4,7 sind die gleichen Worte im Grundtext, im hebräischen Grundtext verwendet, wo Gott sagt, nach dir hat die Sünde das Verlangen, und die Sünde hat jetzt ja nun nicht das Verlangen gehabt nach Kain, um irgendwie Geborgenheit zu suchen bei Kain, sondern die Sünde hatte das Verlangen, Kain in den Griff zu bekommen, Kain zu steuern, und Gott sagt, aber du beherrsche sie. Sind dieselben Worte. Das heißt, wir haben hier dieses Problem und das ist ein Ausdruck davon, dass die Geschlechter in der ganzen Menschheitsgeschichte keine rühmliche Vergangenheit haben. Es ist Ausdruck der Sünde und es ist Beweis dafür, wie sündig und schuldhaft wir Menschen sind. Ich möchte das nochmals aufzeigen. Wenn wir uns mit der Stellung von Mann und Frau beschäftigen, dann müssen wir mal sehen, dass Gott eine Idee hatte. Er hat die Welt geschaffen, er hat den Menschen geschaffen. Und da hat er eine Idee mit dem verbunden. Und nun ist etwas passiert, dass der Mensch, das wissen wir ja, verstoßen hat gegen Gottes Anordnung, dass die Beziehung zu Gott gebrochen ist und das ist der Sündenfall. Das ist der Sündenfall. Und da hinein ist einzuordnen dieser Geschlechterkampf, dieses führen wollen, dieses eine, der eine in den Zügel kriegen kommen und dass der andere, der ihn niederschlägt und beherrscht. Das ist das Resultat. Nun ist Jesus gekommen und hat uns erlöst. Er hat uns auch erlöst, und das ist ja die Botschaft des Evangeliums, von der Kraft und Macht der Sünde. Das heißt, dieses Konzept, das von der Sünde bestimmt ist und vom Sündenfall, wird nun repariert durch die Erlösung, dass uns Gott die Sünde wegnimmt. Und nun, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist die Stellung des Mannes und der Frau, wie es das Gott sich wünscht, dann hat man in der Vergangenheit oft den Fehler gemacht, dass man zurück zu dem Modell des Sündenfalls gegangen ist und gesagt, es ist richtig, dass der Mann die Frau beherrscht und die muss gehorchen. Und man hat verpasst zu sehen, dass wir zurückgehen müssen und eigentlich von der Schöpfungsordnung her, von der Schöpfung her fragen, was war der ursprüngliche Gedanke? Ich gehe ja auch nicht, wenn bei mir die Kaffeemaschine kaputt ist, dann gehe ich nicht zu einer kaputten Maschine und gucke, wie ich meine kaputte flicken soll. Dann gehe ich zu der, die ganz ist, und gucke, wie ich sie flicken soll. Und heute wollen wir uns mit der Schöpfung beschäftigen. Aber ich darf gar nicht abstellen, sonst macht er schlapp. Was die Schöpfungsbericht eigentlich lehrt, ist Folgendes. Hier steht ja, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Als Gott den Menschen, also Adam, schuf, schuf er ihn zu seinem eigenen Bild und er schuf sie als Mann und Frau. Die Reihenfolge spielt hier noch gar keine Rolle. Es gibt auch hier noch keine Rangordnung. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Oder wenn man noch das genauer betrachten will, noch genauer, dann müsste man eigentlich sagen, und er schuf sie männlich und weiblich. Also wir haben hier das Bild von der Schöpfung her, 1 plus 1 gleich 1. Ich weiß, wir haben Mathematiker unter uns, aber das ist halt eine göttliche Mathematik. 1 plus 1 gleich 1. Das heißt, Gott schuf den Menschen weiblich und männlich. Es wird hier kein Unterschied der Wertigkeit gemacht. Das zeigt sich noch deutlicher im Auftrag, den Gott Adam und Eva gegeben hatte. Er richtet sich nämlich nicht nur an Adam, sondern an beide. Und Gott segnete die Menschen, Adam und Eva, und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Die Frau ist von Beginn der Schöpfung mit in die Verantwortung hineingenommen. Sie ist nicht einfach das Anhängsel. Gott sagt nicht zu Adam, dich beauftrage ich jetzt, diese Erde zu verwalten, und Eva habe ich dir jetzt gegeben als Anhängsel, die wird dir dann eben etwas um dich herum sein, zu deiner Bequemlichkeit. Sondern der Auftrag geht an beide, hier ist eindeutig in Mehrzahl die Rede, und wenn wir der Schrift glauben und davon ausgehen, dass Adam und Eva die ersten Menschen sind und nicht Gott Menschengruppen geschaffen hat, wie das auch andere behaupten, so müssen wir ganz deutlich sehen, dass dieser Auftrag an beide ergangen ist. Dass also die Frau von Beginn an in die Verantwortung mit einbezogen ist. Die Gleichwertigkeit der Frau streicht auch Paulus ganz deutlich heraus, obwohl uns auch Paulus noch in anderer Hinsicht einige Mal beschäftigen wird. Aber das streicht er ganz klar heraus. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Mann oder Frau ist. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Und hier sehen wir, dass Paulus jetzt ganz konsequent auf das Grundkonzept der Schöpfung zurückgreift und sagt, hier gibt es in dem Verhältnis gegenüber Gott keinen Unterschied. Mann und Frau, da gibt es nicht Mann und Frau. Und denken wir, das schreibt es ein Paulus, der mit 99%iger Sicherheit auch zu denen gehörte, die jahrelang, jeden Tag gesagt haben, gesegnet bist du Gott, dass du mir nicht als Heide Sklave, dass du mich nicht als Heide Sklave oder als Frau das Leben geschenkt hast. Und dieser Paulus kann nun sagen, als neuer Mensch, da ist weder Mann noch Frau. Eine enorme Veränderung. Da sieht man, was das Evangelium, was die rettende Botschaft vermag im Leben eines Menschen zu tun, über jahrelang eingeübte Überzeugungen einfach preisgegeben werden zugunsten dessen, wie Gott es sieht. In Christus gibt es keinen Unterschied. Mann und Frau stehen gleichwertig vor Gott. Das hat sogar bis in die Ehe hinein Folgen. Und so lehrt Paulus für die damalige Zeit revolutionär, wo die Frau auch im Ehebereich eigentlich nicht viel zu sagen hatte. Der Mann konnte die Frau wegschicken, wenn sie ihm nicht passte. Und als dann Jesus da intervenierte und eigentlich verlangte, dass man seinen Frauen treu bleibt und die nicht einfach wegschickt, wenn einem etwas nicht passt, da sagten die Jünger zu Jesus, ja, dann ist es ja nicht gut, eine Frau zu haben. Oder? Das ist ja ein Stress, wenn ich so zur Verantwortung gezogen werde und die nicht einfach wegschicken kann. Die Jünger, die Jesus begleiteten, die waren schockiert. Und jetzt sagt Paulus etwas ganz Evolutionäres in dieser Zeit, und ich denke, das ist sogar evolutionär für unsere Zeit. Und auch unsere Zeit könnte da viel, viel lernen. Auch die säkulare Welt natürlich. Im 1. Korinther 7, Vers 5, da geht es um die Intimsphäre in der Ehe. Und da heißt es, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Das würde natürlich jetzt den Männern gefallen, wenn das hier stehen bliebe. Aber nun geht genau dasselbe Recht auf die andere Seite. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Es gibt keine Vorrangstellung, nicht mal im Teambereich. Und dann geht es sogar noch weiter. Entzieht sich eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn es beide wollen. Beide. Das heißt, der Paulus sagt nicht, der Mann bestimmt, wann er will und wann er nicht will und sagt der Frau einfach, du interessierst mich jetzt nicht. Oder umgekehrt die Frau, sondern wenn beide es wollen. Die müssen miteinander sprechen. Die müssen miteinander etwas aushandeln. Da kann nicht einfach der Mann sagen, ich bin der King und was ich mache und was ich will, das passiert und du hast zu parieren. Das ist nicht ein biblisches Bild von Partnerschaft. Und das lehrt die Schrift nicht. Das heißt, der Gedanke der Gleichstellung, oder Gleichstellung ist ein falscher Begriff, der Gleichwertigkeit hat ganz konkrete Auswirkungen bis in die Beziehungen hinein. Der Mann übt selbst im intimen Bereich der Ehe keine Herrschaft über die Frau aus. Und Paulus erwartet, dass auch in diesem Bereich in Übereinstimmung gehandelt wird. Wir haben natürlich jetzt nur dieses Prinzip herausgeholt. Diese Stelle an sich ist für Ehepaare eh sehr interessant. Gucken wir manchmal in der Ehevorbereitung an. In der Schöpfungsordnung sind Mann und Frau gleichwertig. Aber sie sind verschieden. Und hier haben wir dann die genauere Schilderung der Schöpfung. Da ist dann die Gleichung 1 gleich 1 plus 1. Da heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Also hier sehen wir, dass Adam zuerst erschaffen wurde und dann Eva. Die Frau wurde dem Mann zur Seite gestellt als Hilfe, die ihm entspricht oder wörtlich als Gegenüber. Nicht wie Luther eher missverständlich übersetzt, die um ihn sei. So sie hätte es ihn umschwirrt, so etwas guckt, das er es möglichst bequem hat. Oder? Sondern es ist das Wort gebraucht, das vom Gegenüber spricht. Die Frau ist zum Mann ein Gegenüber, das heißt, die Frau ist zum Mann ein Partner, nicht ein Anhängsel, die den Mann umgibt. In Wirklichkeit ist hier von Partnerschaft die Rede. Die Frau bildet das Gegenüber des Mannes, ob jetzt verheiratet oder nicht, generell sind die Geschlechter, bilden ein Gegenüber. Sie ergänzen sich gegenseitig und sie sind nicht Anhängsel. Der Mann braucht die Frau, so wie die Frau den Mann braucht. Am deutlichsten wird das bei der Zeugung. Das hat mir jetzt das unverkennbare Zeichen von gegenseitiger Abhängigkeit, ist die Zeugung. Kein Mann kann sich vermehren ohne Frau. Und keine Frau kann sich vermehren ohne Mann. Sie sind aufeinander absolut angewiesen. Und sie könnten den Auftrag Gottes, sich zu mehren in dieser Welt, gar nicht wahrnehmen, würden sie sich nicht ergänzen. Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau ist eine Grundgegebenheit des biblischen Menschenbildes. Jeder Mensch ist von Anfang an ganz entweder Frau oder Mann. Deshalb können sie die Erfüllung ihres Lebens auch nicht unter Missachtung von ihrer Geschlechtlichkeit, sondern immer nur als Mann oder als Frau finden, entsprechend ihrer von der Schöpfung her vorgegebenen Struktur und Begabung. Das heißt, wir müssen lernen, vielleicht neu in unserer Gesellschaft, und es ist vermutlich auch gar nicht so einfach herauszuarbeiten, was ist das spezifisch Männliche und was ist das spezifisch Weibliche. Eines ist sicher, sowohl Mann wie Frau werden schlussendlich nur Erfüllung finden in ihrem Wesen, wenn sie entsprechend ihrer Schöpfung leben. Dann werden sie zur vollen Entfaltung kommen. Ich mache vielleicht jetzt etwas ein gar banales Beispiel. Es ist wirklich banal, aber ich habe keine andere Idee. Wenn ich mit meinem Auto, das ist vielleicht jetzt typisch männlich, dass ich wieder ein Auto als Beispiel nehme, aber wenn ich mit meinem Auto in die Berge fahre und dann irgendwie denke, jetzt habe ich Lust und ich fahre nicht über die Straße, sondern ich fahre querfeldein, weil mir das Spaß macht, so ein Crossroad. Und dann wird mein Wagen bald stehen bleiben, weil ich habe das falsche Fahrzeug, es wird kaputt gehen. Also ich müsste, wenn ich das machen wollte, müsste ich ein Geländefahrzeug haben, ein Range Rover oder weiß ich was. Dann könnte ich das tun. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wenn der Mann nicht seine Männlichkeit zur Entfaltung bringt, wird er ein frustrierter Mann sein. Wenn eine Frau ihre Weiblichkeit nicht zum Tragen bringt, wird sie eine frustrierte Frau sein. Wir können dem, was Gott und wie Gott uns gemacht hat, wir können dem nicht ausweichen, sondern wir können das nur zur Entfaltung bringen. Es kommt zur Entfaltung, wenn wir das richtig benutzen, was uns Gott gegeben hat und in uns hineingelegt. Nun ist hier, also ich habe hier bewusst die Luther-Übersetzung genommen, die um ihn sei, würde ich dann eher sagen, die ihm ein Gegenüber ist. Und dann heißt es hier, er will mir eine Gehilfin, ich will ihm eine Gehilfin machen. Man kann das auch, oder eine Hilfe. Wenn es dieses Wort verwendet wird, von daher ein interessantes Wort, wenn dieses Wort Gehilfin oder Hilfe verwendet wird im Alten Testament und es auf eine Person bezogen wird, dann wird nur immer von Gott gesprochen. Das heißt, wenn Gott, es wird immer gesprochen vom Verhältnis Gottes, der seinem Volk Israel hilft. Es gibt noch andere Worte im Alten Testament, die gebraucht werden, um Hilfe zu beschreiben. Aber dieses Wort wird eigentlich nur gebraucht, wenn Gott hilft, und es wird nur hier an diesen beiden Stellen gebraucht, wenn es um die Gehilfin des Mannes geht. Also wird eigentlich schon von der Schrift her deutlich gemacht, dass diese Hilfe für den Mann einen ganz besonderen Stellenwert hat und nicht irgend mit etwas gleichzusetzen ist. Das würdigt diese Aufgabe, diese Funktion der Frau. Weil Gott selbst diesen Begriff verwendet für dann, wenn er hilft. Und Gott ist uns Hilfe darin, dass er uns inspiriert, dass er uns Rat gibt, dass er uns gestaltet, dass er unsere Ansichten korrigiert und dass er unsere Persönlichkeit weiterentwickelt. Hilfe ist also nicht schlicht und ergreifend so gemeint, dass die Gehilfin, jetzt mal platt gesagt, den Abwasch für den Mann macht, sondern Hilfe ist gemeint, dass die Frau mit, da denken wir nochmals an den Anfang, mit Träger der Verantwortung für die Schöpfung ist. Dass sie mit den Auftrag erfüllt, den Gott dem Menschen gibt. Einfach ist sie dem Mensch zugetan als Hilfe. Und Paulus macht nun etwas im Neuen Testament, das jetzt uns wahrscheinlich in Zukunft ab und zu beschäftigt. Und was die Frage ja etwas komplex und kompliziert und eben auch manchmal ein bisschen emotional macht. Was ich bis jetzt gesagt habe, das ist ja alles wunderbar und da können alle zustimmen und es ist kein Problem. Und dann bin ich auf eine Stelle gestoßen, der Paulus genau sich bezieht auf diesen Vers, auf die Schöpfungsordnung. Er zieht Schlussfolgerungen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Man muss aber sehen, dass Paulus in eine prekäre Situation hineinspricht. Wir haben eigentlich in der Bibel keine ausgesprochene Lehre über das Verhältnis von Mann und Frau. Wir haben auch keine ausgesprochene Lehre über die Stellung der Frau und des Mannes in der Gemeinde. Das gibt es nicht. Wir können nur immer sehen, was gesagt wird und ableiten. Das macht die Frage ja relativ komplex.
Es gibt noch andere Bereiche, die wir lehren, die nicht spezifisch gelehrt werden, sondern die wir ableiten aus Beobachtungen. Und nun in eine offenbar Praxis, die in Korinth herrschte, will Paulus gewisse Ordnung hineinbringen und dann sagt er, der Mann ist das Haupt der Frau. Und er begründet das mit dieser Schöpfung. Der Mann wurde nicht aus der Frau geschaffen, sondern die Frau aus dem Mann. Wir wissen ja, Gott hat einen Schlaf über Adam gelegt und dann hat er dann die Frau erschaffen aus der Rippe des Mannes. Und dann hat Adam gesagt, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch. Und dann im Deutsch heißt es ja, man wird sie Männin nennen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Das ist Ish, heißt Mann, und Isha, Frau. Und weil das Bein von seinem Bein ist, dann hat er eben das, das ist Mann, und dann die weibliche Form von Mann, Männin. Deshalb übersetzt das der Luther auch so, um dieses Wortspiel etwas hervorzuheben. Und dann fährt er weiter. Der Mann wurde auch nicht wegen der Frau geschaffen, wohl aber die Frau wegen dem Mann. Also durch den Mann, oder wie man diese Präposition übersetzen will. Die gute Nachricht sagt, für den Mann, das habe ich jetzt korrigiert, ich habe mal wegen dem Mann genommen. Für den Mann weiß ich nicht, ob das so wirklich, so finde ich, zu stark übersetzt. Ich habe jetzt mal wegen, oder? Man könnte ja auch allenfalls durch. Daraus leitet er ab, dass in dieser Beziehung der Mann die Hauptverantwortung zukommt, oder wie Luther spricht vom Haupt. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt Christi. Also wir haben hier dieses Phänomen. Also, das wäre so praktisch das Unterordnungsphänomen, das hier Paulus beschreibt. Frau, Mann, Jesus, Gott. So ist das voneinander abhängig. Das sieht jetzt aus wie eine knallharte Hierarchie. Und es scheint dem, was Paulus auch sagt, ist weder Mann noch Frau, irgendwie nicht so ganz harmonisch zu sein. Auch dem, was ich jetzt gesagt habe von der Schöpfung her. Oder? Seid ihr auch meiner Meinung? Wir müssen einsehen, Paulus spricht in eine bestimmte Situation, um ein Prinzip hervorzuheben und einen Missstand zu beheben. Und da betont er jetzt einen Aspekt dieser Beziehung relativ stark. Und hier müsste man sogar sagen, wenn Paulus das so konsequent und so absolut meint, dann würde das ja bedeuten, dass die Frau durch den Mann Zugang zu Gott bekommt. Was ja auch nicht die Meinung des Paulus sein kann, weil er sagt, da ist weder Mann noch Frau. Wir müssen einfach sehen, Paulus hat gegenüber den Korinthern einen gewissen Bedarf, dieses Prinzip der Unterordnung sehr stark zu betonen, weil Unsitten eingekehrt sind. Wir werden vermutlich auch diese dann anders mal noch betrachten. Aber ich möchte jetzt dieses Prinzip nochmals etwas durchleuchten. Ich möchte anfangen mit dem Verhältnis Vater und Sohn. Das wird ja hier genommen, diese Unterordnung. Und wir lehren ja und sind überzeugt, übrigens allgemein die westliche Kirche, von der Dreieinigkeit Gottes. Da sagt man Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Jesus sagt, der Vater und ich sind untrennbar eins. Und wir lehren in der Dreieinigkeit, dass wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Der Sohn ist nicht der Vater ist nicht der Sohn, aber der Sohn ist Gott, Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und wir haben hier in der Dreieinigkeit inhaltlich eine völlige Übereinstimmung. Und trotzdem gibt es in dieser völligen Übereinstimmung gibt es gewisse Unterordnung, die Paulus jetzt auch hier in diesem speziellen Fall hervorhebt und sagt, das Haupt von Christus, von Jesus, ist Gott. Obwohl sie sich völlig eins sind, völlig harmonisch, gibt es hier doch einen Unterschied zwischen Vater und Sohn, obwohl man den in einer sehr strengen Dreieinigkeitslehre kolossal ablehnt, aber für das fehlt mir immer die biblische Evidenz, weil Jesus auch sagt, schlussendlich wird er alles zu Füßen des Vaters legen. Und jetzt müssen wir noch etwas beachten. Das ist das Modell, auf dem Paulus seine Aussage aufbaut. Und was ist hier in dieser Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn und Heiliger Geist? Hier ist völlige Übereinstimmung. Der Sohn weiß, was der Vater will. Das wissen die Frauen von ihren Männern oft nicht. Der Sohn weiß, was der Vater will. Und es ist ein Grundzug Gottes, dass er seine Kinder einweiht in seine Gedanken. So sagt er schon bei Abraham, bevor er losging, um Gericht zu üben über Sodom und Gomorra, sagt er, wie kann ich Abraham nicht sagen, was ich vorhabe? Wie könnte ich das ihm ausschweigen? Er will ihn einweihen, das ist die Art Gottes. Das heißt, wenn Paulus von der Unterordnung spricht, dann hat er das Modell von Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und er geht nicht davon aus, dass sich daraus ein Mann ableitet, über seine Frau eine Herrschaft auszuüben, die ihm nicht zusteht. Und dass er die Frau wie ein Anhängsel behandelt und nicht in seine Pläne und Gedanken einweiht. Dass die Frau funktioniert, ohne zu wissen, was sie überhaupt funktioniert. Jesus hat immer gewusst, weshalb er in dieser Welt ist und was sein Auftrag ist und was es hinzieht. Und er hat mit dem sich eins gemacht. Was Paulus möchte, vor allem in Bezug auf unsere Ehen, er möchte verhindern, dass unsere Ehen auseinanderfallen, weil der eine in die Richtung geht und der andere in die Richtung. Er möchte, dass wir in Übereinstimmung miteinander unterwegs sind und da hat Gott als Modell diese Beziehung Vater-Sohn, wo der Sohn voll eingeweiht ist, aber schlussendlich doch sich der Sohn dem Vater unterordnet, hier eine Unterordnung stattfindet. Und ich habe dieses Modell jetzt weiterentwickelt. Ich habe dann mal einfach innehalten müssen und habe gesagt, Herr, warum haben wir diese Predigtreihe gemacht und wie soll ich das erklären? Und dann hat er mir eine Idee geschenkt. Und zwar dieses Modell. Hier haben wir die Dreieinigkeit Gottes mit dem Heiligen Geist. Und hier haben wir das Modell der Beziehung, ich nehme jetzt mal die Ehe, Mann, Frau und Heiliger Geist. Und wenn das in Einklang ist, der Geist Gottes, der in uns lebt, unsere Beziehung bestimmt, dann funktioniert die Zuordnung oder Unterordnung oder wie wir das nennen wollen, voll und ganz. Dann wird der Mann seine Frau einbeziehen in seine Gedanken. Oder setzen wir das um auf unsere Gemeinde. Dann werden wir, wenn wir als Leiterkreis oder als Älteste etwas überlegen und bedenken, was wir wollen, dann werden wir auch bemüht sein, auch sowohl Männer wie Frauen in diese Gedanken mit hineinzunehmen. Weil wir schlussendlich miteinander den Auftrag zu erfüllen haben, auch im Neuen Testament. Die Verantwortung für den Bau des Reiches Gottes ist nicht einzig und allein den Männern gegeben, sonst müssten wir das Neue Testament umschreiben, sondern es ist auch uns allen gegeben, ob Mann oder Frau. Und wir können hier unsere Gaben entfalten. Und doch, und das kann ich nicht wegdiskutieren, ich kann es nicht wegreden, weil die Bibel davon spricht, gibt es eine Unterordnung. Und diese Unterordnung, mit der haben wir nur dann Mühe, wenn wir uns orientieren an dem Modell der Sünde und nicht an dem Modell, das Gott geschaffen hat bei der Schöpfung. Also, der Vater bezieht seinen Sohn mit ein in das, was er vorhat. Und er hat viel Autorität. Und wir sind verbunden durch den Heiligen Geist mit der Dreieinigkeit. Wir sind Teil davon. Wir haben nun die neue Gesinnung, wir sind zu neuen Menschen gemacht und nun soll das in der Beziehung zum Tragen kommen und das heißt, dass Mann und Frau miteinander den Auftrag erfüllen, dass der Mann sich angewöhnt, seine Frau in seine Gedanken und seine Pläne einzuweihen und dass es zulässt, dass die Frau ihm hilft, indem, dass sie vielleicht eine Rückfrage stellt, eine Anregung gibt und so weiter. Ich muss Ihnen offen sagen, ich könnte mir meinen Dienst und was ich bis heute gemacht habe, kaum vorstellen ohne meine Frau. Was ich an Anregungen, Impulsen, an Hilfen, an Unterstützung erlebt habe und immer wieder erlebe, das ist ein großer Segen für einen Mann. Und das sind nicht nur Impulse, dass sie abwäscht und kocht, sondern das sind Anregungen, die mich dazu führen, dass ich etwas nochmals überlege, nochmals überdenke, dass ich meine ursprüngliche Meinung sogar ändere. Das ist nichts Niederträchtiges, wenn man aufgrund einer Meinung einer Frau seine Meinung ändert. Da fällt auch einem Mann keine Krone, keinen Zacken aus der Krone oder so irgendwie heißt das. Wir verstehen uns ja, und das ist der Vorteil der christlichen Beziehung, auch von Männern und Frauen, ich möchte jetzt auch betonen, auch für Singles, ist es eine gegenseitige Befruchtung, aber alles muss passieren in der gegenseitigen Achtung und der Führung und Leitung des Heiligen Geistes im Respekt voreinander. Und nicht mit dem Anspruch, wir sind die Macker, die Männer. Und die Frauen sollen bitte so spuren, wie wir sie wollen. Sondern die Frauen müssen uns Männer helfen können, denn sie sind uns gegeben als Gehilfen und eben nicht nur zum den Tisch abputzen, sondern um uns auch zu inspirieren, manchmal sogar zu motivieren. Man sagt ja, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Wahrscheinlich ist das nicht so ganz ohne. Das wird uns bestimmt noch auch noch weiter beschäftigen. Ich möchte zusammenfassen. Wenn wir uns orientieren, wie versteht Gott die Beziehung zwischen den Geschlechtern, müssen wir uns an der Schöpfung orientieren. Wir haben einiges festgestellt. Frau und Mann sind absolut gleichwertig Und das wirkt sich aus bis in die Intimsphäre einer Ehe. Da wird einem Mann nicht erlaubt, im Neuen Testament, dass er einfach über die Frau verfügt, sondern die Frau verfügt über den Mann und der Mann verfügt über die Frau. Ist gleiches Recht. Und wenn sich einer dem anderen entziehen möchte, so nur in gegenseitiger Absprache. Paulus sagt sogar nur einen Grund, das Gebet. Hier sehen wir vom Prinzip her, wie Paulus das Verhältnis untereinander sieht. Die Frau ist kein Anhängsel des Mannes, sondern sie ist Partnerin, sie ist ihm ein Gegenüber und der Mann braucht sie unbedingt. Ob verheiratet oder nicht, Männer brauchen Frauen und Frauen brauchen Männer. Das ist die Schöpfungsordnung. Gott hat den Menschen als männlich und weiblich geschaffen